HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Gott ist, ich würde sagen, zu 100% Thema in den Familien. Was haben wir gemacht, dass er uns das antut? Wo war der? Warum hat er nicht aufgepasst? Und. Was der vorher alles Gutes gemacht hat, das ist weg. Er wird nur noch auf dieses eine reduziert.
Ja, das sind unsere Patientenakten, wo wir alle Informationen, die wir zu diesem Gast eben bekommen haben, aus dem Vorkrankenhaus oder von zu Hause, von vorbehandelnden Ärzten zur Verfügung haben.
Mein Name ist Linda Bulthaup. Ich bin Einrichtungsleitung und Pflegedienstleitung hier im stationären Hospizhaus Zuversicht. Das Haus Zuversicht bietet Platz für 10 Menschen, die an einer unheilbaren, lebenslimitierenden Erkrankung leiden und professionelle Begleitung an ihrem Lebensende benötigen.
Hallo.
Alles gut.
Auf 4. Ich drücke jetzt das, was ich mache, in der E1 einfach mal an. Ne?
Ja, kurz.
Das Ziel der Hospizarbeit ist es ja vor allen Dingen, die Menschen, die in dieser Situation sind, nicht alleine zu lassen, weiter am Leben, an der Gesellschaft teilhaben zu lassen. Die Hoffnung ist ein Stück weit, damit auch die Menschen, die sterbenskrank sind, weiter in der Mitte der Gesellschaft zu behalten. Also dieses klassische Beispiel, früher im Krankenhaus wurden Menschen zum Sterben ins Badezimmer geschoben, was aber auch tatsächlich so passiert ist.
Mein Name ist Anna Scheilke. Ich bin inzwischen 46 und bin Diakonin und Sozialpädagogin. Also ich habe den Eindruck, dass Hospizarbeit ziemlich en vogue ist. Also im Zuge das neue Hospiz- und Palliativgesetz von 2015, in dem die ambulanten Dienste nochmal sehr gestärkt wurden. Seitdem gibt es einen unheimlichen gesellschaftlichen Aufbruch mit Menschen, die sich ehrenamtlich zu dem Thema engagieren.
Es ist so, dass ich einmal in der Woche eine Person, die sterbend ist, im Sterbeprozess ist, begleite. Sprich, ich gehe hin, die Personen kennen mich nicht und gerade das ist vielleicht in dem Fall auch der Vorteil, dass man halt doch viele Sachen irgendwie erzählt, die man vielleicht nicht unbedingt in der Familie und so erzählt. Und ein Außenstehender ist dann vielleicht nochmal ein ganz guter Weg, irgendwie viele Sachen sich von der Seele zu reden oder halt, was vielleicht innerhalb des Familienkonstrukts nicht so funktioniert.
In den Palliativ-Care-Kursen verändert sich gerade sehr, dass die Krankenhäuser sich anscheinend auf den Weg machen. Kolleginnen und Kollegen aus dem Akutkrankenhaus. Und die Eingangsfrage ist immer, arbeitest du in einer Einrichtung, in der gestorben werden darf oder in der nicht gestorben werden darf? Denn also wenn die von einer Intensivstation bei mir einen Palliativ-Care-Kurs machen, die arbeiten in einem Bereich, wo eigentlich nicht gestorben werden darf. Da ist der Tod der Feind und muss verhindert werden. Und dann ein Seminar zu besuchen, bei dem es darum geht, zu akzeptieren, dass derjenige stirbt und dann zu gucken, was kann man dem noch Gutes tun, ist ja ein komplettes Umdenken.
Mein Name ist Sabine Martmüller. Ich bin 49 Jahre alt, alleinerziehend mit 2 Teenagern, bin vom Hause aus Beamtin, das heißt im administrativen Bereich tätig. Ich habe auch einige nahestehende Menschen halt verloren. Man hat sich schon mit dem Thema Tod beschäftigt und beschäftigen müssen. Ja, und dann habe ich mich halt ausbilden lassen.
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, so eine Ausbildung anzubieten, weil es die Möglichkeit gibt, sich nochmal anders mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auch was ganz praktische Maßnahmen in der Versorgung von Sterbenden betrifft.
Aber ich glaube, dass die Menschen nach wie vor eine große Sehnsucht nach Ritual und Begleitung und Seelsorge haben, dass sie das aber nicht mehr mit in der Kirche finden. Und das ist ja an vielen Stellen auch so. Also wenn ich irgendwo verstrickt bin in meiner Gremienarbeit, dann habe ich da kein offenes Herz. Und viele kommen gar nicht mehr auf die Idee, dass das Kirche auch irgendwie individuell und für sie passend machen könnten, sondern sie haben das eben auch eher steif und fremd in Erinnerung.
Schön, dass du da bist.
Hallo, wir kennen uns ja schon.
Ja,
und ihr seid schon länger jetzt hier dabei?
Es war wirklich ein ganz toller Kurs, ein ganz tolles auch Miteinander mit den anderen. Also man geht diesen Weg gemeinsam, auch mit den Themen und ja, dann laufen vielleicht auch mal Tränen oder man lacht. Und da wächst man dann auch mal als Gruppe vor dem Thema zusammen.
Ja, das Miteinander. Wir haben ja alle dasselbe Ziel und finden uns dann und das Thema Tod und Sterben ja vielleicht mal am Rande Thema, aber wir treffen uns dann bewusst für dieses Thema.
Hallo.
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 Mein Name ist Eva Blomeyer. Ich bin jetzt seit circa anderthalb Jahren im Evangelischen Johanneswerk als Hospizkoordinatorin tätig. Ich begleite Ehrenamt, bilde sie aus, also es gibt Fortbildungen und jeder Ehrenamtliche, der an der Hospizarbeit interessiert ist, muss eben eine Qualifizierung durchlaufen. Das sind so 100 Unterrichtsstunden mit einer anschließenden Praktikumsphase.
Hallo,
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 hallo.
Schön.
Viele Menschen sterben halt trotz allem immer noch auch allein in Pflegeheim. Also diese Vorstellung, das ist halt für mich irgendwie schon schwer.
Die Pflegekräfte sind einfach auch mit ihrem Alltag so beschäftigt, mit der Pflege, sodass wir dann eben ein Mehr mitbringen können. Und so arbeiten wir eben miteinander und zusammen. Die werden da sonst so alleine gelassen, so ist es nicht. Aber sie sind eben auch mit so vielen anderen Dingen beschäftigt. Und dann kommen eben Ehrenamtliche, die eben diese Zeit mitbringen und dieses Dasein aushalten.
Auch unsere Ehrenamtlichen sagen dann manchmal, ich hätte gerne noch eine schöne Begleitung. Eine schöne Begleitung sind dann mittelalte Menschen, schwerst erkrankt, die aber noch sehr tiefsinnig über Tod und Sterben sprechen können. Aber der alte Mensch, der einfach nur alt wird und stirbt, lebenssatt oder auch lebensmüde ist, das ist nach wie vor eigentlich ein Thema, was die Gesellschaft nicht besonders wahrnimmt oder interessiert.
Ja, das geht doch, ne? Ich habe dann geschnitten und umgebastelt. Der Ursula fehlt noch.
Ursula, das ist erstmal auch ein schweres Thema und dann geht es aber weiter und wir trinken Kaffee zusammen. Also das Leben ist ja hier und jetzt und geht für uns weiter und darum ist es so wichtig, diese Gemeinschaft zu haben.
So, wo möchtet ihr denn raus oder drinnen?
Ich bin draußen. Ja, schön, wenn das Wetter gut ist. Dann könnten wir uns ja vielleicht da so an den Tisch setzen.
Sie war 92 Jahre alt. Also wir haben ihr seit 2 Jahren das Essen gereicht und das Trinken gereicht. Sie war komplett pflegebedürftig. Also es ging gar nichts mehr alleine. Es war ein längerer Prozess, also über Jahre. Und wir haben ganz oft gedacht, dass sie sterben würde. Hat sich aber irgendwie immer wieder berappelt, selbst nach Corona. Aber so in den letzten Wochen war das schon absehbar.
Die klassische Sterbebegleitung, Hospizbegleitung, da liegt die Belastung eher in der Länge manchmal, in der Ausweglosigkeit, also dieses alt zu sein und eigentlich nicht mehr wichtig für die Gesellschaft und aber irgendwas noch absitzen zu müssen, weil man so einfach nicht stirbt. Also die Menschen werden ja einfach unglaublich alt. Und wenn dann so ein 76-jähriger Sohn sagt, wir besuchen meine Mutter seit 20 Jahren hier im Altenheim und ich kann nicht mehr, dann kriegt das natürlich eine Dramatik. Aber die ist nicht so laut. Die ist eher leise und still und verzweifelt manchmal.
Ich könnte jetzt eigentlich alles. Ja. Was ist Ursula?
Ich jetzt eigentlich alles.
Was hast du? Suchst du was?
Ich suche einen Zettel.
Wir hatten manchmal Ehrenamtliche, die saß einfach oft am Bett unserer Mutter. Das war eine Möglichkeit, wo wir einkaufen gehen konnten oder so. Aber oft haben wir da zusammengesessen und es war einfach auch für uns eine Form von Begleitung und Hilfe, ne? Diesen Moment nicht alleine tragen zu müssen oder nicht immer selber etwas zu trinken anzureichen, sondern eben einfach auch mal zuzusehen, wie das jemand anders tut.
Wenn nichts mehr zu tun ist, ist ja viel möglich. Wir können da sein, ne? Wir können die Liebe geben, die Nähe anbieten, die Hand halten, Sicherheit geben. Also dieser Ausspruch von, wir können nichts mehr tun, finde ich falsch, das stimmt nicht.
Ich habe Angst vor der Verantwortung bekommen. Also da sagt ein Mensch, ich habe Hunger, ich habe Durst und ich reiche diesem Menschen was zu trinken, was zu essen, was sicherlich für Schluckbeschwerden geeignet ist. Aber diese Angst zu haben, der Mensch verschluckt sich und erstickt womöglich an dem Bissen, den ich ihr jetzt gegeben habe. Ne?
Ich komme einmal von rechts.
Dankeschön.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Und neben allem Schmerz und aller Trauer habe ich wirklich aber auch für mich mit dem Sterben meiner Mutter auch für mich so eine Form von Erlösung empfunden. So. Und von Dankbarkeit, also von einer unglaublichen Dankbarkeit einfach diesen Menschen gegenüber, die uns geholfen haben.
Aber trotzdem ist dieses Gefühl, das ist verrückt.
Das ist toll. Das ist und toll. Gibt es denn schon erstes Treffen?
Ja.
Also ihr habt einen Zeitpunkt.
Ja.
Im Juli.
Ja, Friseur und alles ist schon geplant.
Und dann kannst du die Hunde aber mitnehmen?
Ja.
Das geht.
Früher haben die Ärzte gesagt, wissen Sie, das wird schon wieder, ne? Die Zeit kommt und dann wird alles wieder gut. Und weil sie selber nicht damit umgehen können, weil Angehörige genau das hören wollen. Ja, und wenn dann doch der Tod kam, dann haben sie die Schulter gezuckt und naja, gut, dann. Aber darüber gesprochen hat man nicht, weil es unangenehm ist. Weil es nicht schön ist, jemandem sagen zu müssen, wir können jetzt in der Situation keine Flüssigkeit mehr geben.
Also ich hatte mit meinem Bruder so einen Moment, wo wir uns ja fast gestritten haben, wo er sagte, Mama will aber nicht trinken und nicht essen und das ist gut, je kürzer ist der Prozess des Sterbens. Und ich dann Eva angerufen habe und gesagt habe, aber meine Mama braucht doch Infusionen und Flüssigkeit. Und Eva gesagt hat, Ursula, das hat man früher so gemacht, aber man weiß heute, dass man das nicht macht. Dann kommt es zu Wasser im Herzen und in der Lunge. Und ja, und dann hatte ich aber diese widerstreitenden Anteile in mir. Ich will nicht, dass die Durst hat, ne, so. Und ich kann das nicht ertragen, ne.
Das ist ein großes Vertrauensverhältnis und ich ihr dann auch sagen kann, dass es eben gut so ist, wie es jetzt ist, dass sie dem Palliativarzt vertrauen kann, dass Menschen am Lebensende keine Flüssigkeit mehr brauchen, dass es eher schadet, weil es einfach dann mit der Atmung schwieriger wird.
Also ich weiß noch, wie unser Palliativmediziner, der Sebastian, zu mir sagte, die Mama darf doch gehen. Und ich habe geantwortet, ja, darf sie. Und in mir schrie es nach, nein, sie darf es nicht. Ich fühlte mich zerrissen zwischen diesen Anteilen. Ne? Und immer, wenn ich jetzt zum Friedhof gehe, dann sage ich immer, ich danke dir, dass ich dich loslassen durfte. Es ist nicht so, dass man daran zerbricht, zerbrechen muss. Sondern man kann daran wachsen.
Ja. Ich verabschiede mich.
Wir sind jetzt hier in der Sargausstellung. Ich muss ihn jetzt einmal aufschrauben und dann öffnen und schließen. Tulpenschraube des Sargoberteils. Die meisten Leute haben noch nie so viele Särge auf einen Haufen gesehen. Aber letztendlich sind sie ja hier, um einen Sarg auszusuchen. Wenn jemand zum Bestatter kommt, dann erwartet er eine friedliche und einfühlsame Atmosphäre. Wir müssen funktionieren, dass alles Weitere geregelt werden kann. Und ja, sind auch in erster Form auch die erste Anlaufstelle, dass wir auch so ein bisschen Trauerbewältigung unterstützen können. Und eigentlich in jedem Fall machen wir den Verstorbenen die Verstorbene sauber und kleiden sie ein mit den Sachen, die sie gerne anhatten oder etwas, in dem die Angehörigen sie gerne gesehen haben. Damit das halt alles so natürlich aussieht und bei einer Verabschiedung wir dann so einen schlafenden Charakter hinkriegen, der möglichst friedlich aussieht. Das ist ein Aluminiumtisch zur Versorgung von Verstorbenen. Das ist eine Oberfläche, die sich perfekt desinfizieren lässt und Platz bietet, um Verstorbene ent- und anzukleiden. Viele denken das halt immer, ne, dass der Bestatter halt so aussieht wie bei Lucky Luke und einen Raben auf der Schulter trägt oder eine Krähe. Letzten Endes können wir uns sehr gut anpassen und wollen es halt für die Angehörigen so einfach wie möglich machen. Wenn Leute da mit dem Charisma Campingplatz zu uns kommen, dann stellen wir uns natürlich darauf ein und machen das ja ein klein wenig mehr salopp. So würde dem ja mehr gerecht werden. An einem besonderen Tag mache ich, ja, ich würde sagen, 100 Kerzen an.
Und puste sie wieder aus.
Ja, Kerzen bringen Licht ins Dunkle und schaffen so eine gediegene Atmosphäre.
Ich bin Xenia Böhmer, bin 21 Jahre alt und mache jetzt eine Ausbildung zur Bestattungsfachkraft. Wir sind hier in der Trauerhalle. Hier werden die Trauerfeiern abgehalten und dann wird die Urne oder der Sarg hier aufgebahrt. Und wenn man Sachen beleuchtet oder zum Beispiel mit den bunten Fensterscheiben, wenn die Sonne da durchscheint, dann ist das wirklich schön. Wenn man mit Toten zusammenarbeitet, dann hat man jeden Tag damit zu tun, aber das ist das Ende, was jeden von uns erwartet, egal woran man jetzt glaubt, wie es danach weitergeht, aber sterben muss halt jeder von uns. Und ich finde, das ist einfach eine schöne und dankbare Aufgabe, wenn man dann dafür sorgen kann, dass der Mensch noch diesen würdevollen Abschied bekommt, den er sich gewünscht hat.
Ich bin Thomas Femmer vom Femmer Bestattungen, Bestattermeister, Ausbildungsbetrieb seit mehreren Jahren. Ich komme aus einer Bestatterfamilie, kenne das von Kind auf an.
Also man ist mal im Büro, man ist mal draußen, man kann kreativ sein, aber muss auch sehr genau arbeiten, also es fließt alles so zusammen.
Mit der Frau Böhmer ist es sehr angenehm zu arbeiten, sie ist jetzt im zweiten Lehrjahr, unterstützt uns nach besten Kräften, ist schulisch gut, ist als Mitarbeiterin toll, alles bestens.
Im privaten Umfeld wird man ja dann auch gerne ausgefragt, was man so macht und wie man dazu gekommen ist. Und ja, das ist immer der Partyrenner, wenn man sagt, man ist Bestatter. Und das Interesse ist sehr hoch und die erste Antwort ist meistens, boah, das könnte ich nicht. Und dann wollen die Leute aber doch auch wissen, was man macht und was man zu tun hat.
Also momentan scheint es Trend zu sein, Bestatter zu werden. Wir haben in den letzten Jahren mehr Bewerbungen bekommen, wie wir im Grunde genommen einstellen können.
Also ich glaube, viele haben eine Erwartungshaltung, wenn sie kommen. Ja, ich glaube, das kann einem Sicherheit geben, wenn das auch erfüllt wird und man nicht auf einmal in einem total modern designten Raum sitzt und ja, alles so für manche Menschen vielleicht kalt erscheint, für andere sehr geschmackvoll. Das ist ja auch immer Ansichtssache. Das kann man, glaube ich, als jüngerer Mensch als spießig empfinden, aber als älterer Mensch vielleicht auch als sehr ja, geordnet und so, wie man das kennt und so, wie man das auch erwartet.
Mein Vater hat irgendwo 1980 Lehrgänge besucht und hat sich dann zertifizieren lassen. Das war aber, ich sag mal so, der Kinderschuh der jetzigen Ausbildung. Richtig so als Ausbildungsberuf und als Meisterberuf in den letzten 10 Jahren.
Das ist vielleicht nicht mehr so einfach wie früher. Einfach Erdbestattung, einfachster Sarg und das Gebinde XY, so 0815, dann Kaffee trinken. Sondern eher, ach nee, wir möchten das selber machen, wir möchten diese Reden selber halten. Das macht ja auch nicht immer nur der Pfarrer. Also es gibt so viele Möglichkeiten und ich glaube, diese Auswahl trägt dazu bei, dass viele auch eine höhere Erwartung haben.
Also als Bestattermeister hat man einen Lehrgang Trauerpsychologie, wo man dann eben halt geschult wird, sich gegenüber Angehörigen zu verhalten und eben halt lesen zu können, was in denen vorgeht, da wird man drauf geschult und das halte ich für eine sehr wichtige und sehr interessante Aufgabe.
Dass das früher vielleicht anders war, dass man da seine Gefühle eher zurückgehalten hat und okay, der ist jetzt gestorben und das ist ganz normal und jetzt muss man irgendwie damit klarkommen. Und es gibt halt Leute, denen fällt das leichter und Leuten, denen fällt das schwerer. Und da bin ich auch froh, dass es da heute so viele Möglichkeiten gibt, sich beraten zu lassen, ob das jetzt irgendwie Notfallseelsorge ist oder halt eine Sterbeamme oder Sterbebegleitung, Hospizarbeit generell, dass man einfach offener mit der Trauer umgeht und die auch wirklich verarbeitet und nicht einfach irgendwie runterschluckt und vielleicht länger damit zu kämpfen hat dann.
Ich muss mal eben noch zum Auto, ich muss meine Kippen noch holen.
Auch das noch.
Wir sind jetzt unterwegs zur Sterbeamtenakademie.
Mein Name ist Silke Bokern, 41 und ich bin seit letztem Jahr in der Ausbildung. Ich bin seit 5 Jahren Telefonseelsorgerin und in der Praxis habe ich gemerkt, dass ich mit Tod gut kann. Ich schrecke nicht zurück. Jeglicher Tod. Ob es ein Suizid ist, ein Unfall ist oder durch Krankheit oder Altersschwäche. Das gehört zum Leben dazu und es ist schrecklich. Und diesen Verlust mit jemandem anderen zu tragen, das ist etwas, was ich kann. Deswegen habe ich dann gesagt, ich gehe den Schritt weiter und mache jetzt noch die Sterbeamtenausbildung.
Gestern hatten wir schon einen langen Tag in so einem Potpourri von Liebe, Traurigkeit, zwischendurch auch mal ein bisschen Entsetzen. Also es sind wirklich die ganze Palette an Gefühlen, die man sich vorstellen kann, hat man, wenn man Teil dieses Seminars ist.
Also wir sind 8 Auszubildende gerade in der Gruppe. Niemand meldet sich hier an, wenn er sich auf die Themen nicht einlassen will. Also ich gehe ja auch nicht zu einem Suizidseminar, wenn ich nichts von Tod hören möchte.
Okay, herzlich willkommen. Und ich finde, bevor wir reinspringen in das Sterben von alten Menschen, haben wir gestern schon so ein bisschen überlegt, wann ist man alt, ne?
Ich heiße Ilona von Hagen. Ich arbeite als Betreuungsassistentin in einem Seniorenzentrum und habe dort die Erfahrung gemacht und den Wunsch geäußert, dass die Menschen dort nicht nur in Würde leben, sondern auch in Würde sterben können. Es ist ganz häufig so, dass die Angehörigen kommen, die ersten Zeichen des Todes sehen. Das ist eine Verhaltensänderung. Menschen beginnen in die Luft zu greifen, reden, sehen Verstorbene. Und dann bekommen die Angehörigen Angst und sagen, meine Mutter, mein Onkel muss ins Krankenhaus, da stimmt was nicht. Und diese Ängste zu nehmen, sowohl den Menschen, die sich auf den Weg machen, die sterben, als auch den Angehörigen, dass es ein würdiger Abschluss werden kann, das war der Grund, warum ich hier bin.
Wenn wir mit uns nicht im Rhein sind, dann.
Genau, so war es im Rhein. Ja.
Und ja, was ist eine Sterbearme? Eine Sterbearme kannst du kontaktieren vom Zeitpunkt der Diagnose und natürlich auch in Trauer oder wenn jemand dabei ist zu sterben. Ich glaube, mittlerweile gibt es deutschlandweit irgendwas um 600 Sterbeammen, Sterbegefährten, wobei der überwiegende Anteil Frauen ist.
Sterbeammen werden gerufen, wenn es richtig Hardcore-Shit ist. Die Palette ist groß. Von dem Jugendlichen, der sich mit 13 suizidiert hat, bis hin zu Krebsleiden oder generell einfach eine Krankheit diagnostiziert bekommen, wo man einfach weiß, okay, Endstation.
Und dann habe ich auch gefragt, hast du Angst zu sterben? Nur eigentlich nicht. Ich sage ja, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Früher hätte ich so nie reden können, hätte ich erstmal geheult nur. Ne?
Also diese Ausbildung bringt einem schon ganz viel in dieser Hinsicht.
Ja, also richtig viel. Und das bei der eigenen Mutter, nicht zu weinen.
Ja, genau. Ne? Auch die Situation mit meinem Vater jetzt, ohne diese Ausbildung hätte ich das alles gar nicht stemmen können. Man ist zwar emotional dabei, aber kann sich trotzdem so ein Stück zurücknehmen und anders draufschauen, weil wir eben schon einiges an Rüstzeug bekommen haben.
Plötzlich ist keiner mehr da. Plötzlich ruft dich keiner mehr an. Das muss anders werden, dass Tod nicht mehr dieses Dämonische bekommt und dieses will ich nichts mit zu tun haben, ich lebe ja noch. Weil jeden wird es treffen, dessen kann man sich sicher sein. Und auch im Umfeld. Und da kann man das Sterben und Tod doch nicht so in so eine Ecke drücken, nur weil es Angst macht. Deswegen gibt es Sterbeammen, die lass mich dich doch begleiten.
Haben wir jetzt eigentlich alles?
Ja, weiß ich nicht, was so du da hast.
Sinne anregen, essen, fühlen, hören.
Genau. Erlebnisse erzählen lassen, Interesse zeigen, Fragen stellen.
Und Sinne anregen.
Nicht übergriffig werden.
Bedürfnisse respektieren, egal.
Genau.
Egal.
Und berücksichtigen.
Ja. Wie, in Klammern, unsinnig sie klingen.
Ich habe während der Telefonseelsorgearbeit einfach gemerkt, dass ich mit Tod gut kann. Und ich habe eben in den Gesprächen, immer wenn es darum ging, dass da jemand entweder selbst eine Trauererfahrung hatte oder auch Suizidalität, das ist eben auch so ein Schwerpunkt für mich, dass ich einfach da ruhig bleibe. Also dass ich durch meine Art und Weise diesen Schrecken einfach wegpuste.
Gut, dann machen wir jetzt weiter. Jetzt würde so dieses Thema Demenz kommen. Ja?
Ich führe keine Gespräche über den Tod, sondern über das Leben. Mit dem Toten unterhält man sich dann nicht mehr. Ne? Also man redet ja über das Leben, wenn es um den Tod geht. Und das ist das, was mir sehr viel gibt. Hört sich komisch an, ne? Das hört sich ein bisschen morbide sogar an, das meine ich gar nicht. Ich glaube eher der Schritt dann, wenn man merkt, dass der Mensch dann am Ende des Gesprächs ein bisschen mehr leuchtet, als davor geleuchtet hat.
Was habt ihr für Ideen gesammelt?
So. Sinne ansprechen hatten wir zuerst als Oberbegriff.
Ja, Sinne ansprechen, also Musik, Berührung, Gerüche,
Genuss, Essen,
Kunst. Dann haben wir Kosmetik, Gebete, Schrägstrich Glaube, weil mal ein Pfarrer vorbeikommen, Pastor vorbeikommen, wie auch immer. Spielen, tanzen, wenn es noch geht.
Geht immer.
Wir haben zum Beispiel am Anfang einen Bogen ausgefüllt. Wovor hast du am meisten Angst? Ich habe da reingeschrieben, dass ich zu dumm für dieses Seminar bin. Ja, das war so. Und ich komme hier hin und denke mir, dumm, nicht dumm, das gibt's hier gar nicht. Ja, hier gibt es das, was du bist, was du denkst. Und wenn du das authentisch hast und dich einfühlen kannst, dann bist du okay.